Hast du was, womit du starten willst, oder soll ich starten?
Na klar, ich muss kurz die Faust machen.
Die Faustregel.
Ah. Okay, Marie.
Ganz kurz, ja. Weil wir gerade Faustregel gesagt haben.
Ja.
Bei meiner Arbeit gibt es so eine Rechnungstabelle, mit der wir die Rechnungen schreiben.
Aha.
Und da stand oben Faustregel 0,3 Promille.
Moment, du darfst mit 0,3 Promille noch arbeiten, oder wie?
Ja, eben. Und mein erster Gedanke war, dass es um Alkohol geht. Und die Faustregel ist so, ja, wenn du nicht weißt, dann beschwipst du dich ein bisschen. Und
ich glaube, das ist, weil ihr immer Champagner bei der Arbeit trinkt. Schön das Glas reinpfeffern und dann
nein,
0,3
und dann
Promille.
Ich, ja wirklich, ich musste dann erstmal recherchieren, was das überhaupt bedeutet. Dass das eigentlich ein ganz normaler, so wie Prozentangaben
ach
halt
ja,
sind.
Da gibt es ja was, gell? Promille genau. Ist irgendwie die Tausendstelle.
Genau, die Tausendstelle.
Tausendstelstelle. Oh mein
aber ich
Gott.
Dachte zuerst, das ist einfach so ein Witz in der Formel, so ja, wenn du das nicht hinkriegst.
Wie fotografierst du da, Marie? Hat man das gehört? Ich glaube, die Marie macht heimlich Aufnahmen von meinem Zimmer.
Habe ich einen Screenshot gemacht von meinem eigenen Handy.
Okay, anyways. Das heißt, man darf bei dir betrunken in der Arbeit Rechnungen schreiben und das ist sehr fein. Belassen wir es einfach bei
dir. Ja, weißt genau. Du, nein, ich hätte
es gar nicht recherchieren sollen.
Fand,
du so, armen Chef will, also dass ich einfach betrunken
ja,
arbeite
genau.
Und los geht die Party. Oder?
So davor einfach ein bisschen was runterkippen.
Ich glaube, das ist, kennst du den Film, da spielt der Mads Mikkelsen mit, irgend so ein dänischer Film und da geht es darum, dass Lehrer probieren, während des gesamten Unterrichts einen Promillepegel zu haben, den ganzen Tag, einfach weil es das Leben angeblich schöner macht.
Aber bewusst so, dass alle anderen das auch checken oder wollten die das so versteckt machen?
Versteckt. Okay. Aber es kommt dann irgendwann schon ein bisschen raus. Also die sind nicht ganz so subtil damit, aber das fand ich irgendwie eine sehr schöne oder eine sehr interessante Herangehensweise ans Leben, einfach immer einen Pegel zu haben.
Ich meine, irgendwann gewöhnst du dich ja dran und dann ist es ja dein Normalzustand und dann kannst du ja gar nicht mehr ohne.
Stimmt.
Aber ich muss sagen, witzig, dass du es ansprichst. Ich meine, das ist natürlich nicht normal, der Zustand, dass ich bei der Arbeit ein Glas Champagner trinke, aber heute gab es halt einen Geburtstag und dann hat jeder schon um 10 Uhr früh ein Gläschen Champagner in der Hand gehabt und das war eine neue Experience. Ich habe auch zum ersten Mal so leicht angeduselt dann meine Arbeit gemacht, aber es ging eigentlich besser wie sonst. Es war dann irgendwie so ein bisschen alles schwammig und...
Gell? Und da kommt doch der Smalltalk irgendwie flüssiger rüber und sowas. Irgendwie macht das voll Spaß.
Aber eh lustig, weil eben normalerweise trinke ich ja echt selten Alkohol, eigentlich fast nie. Und
sagt
dann,
die Whisky-Expertin.
Nein, pass auf. Und dann genau heute, und ich habe gar nicht mehr dran gedacht, aber genau heute habe ich ein EEG gehabt.
Mhm.
Und dann... Nachdem ich den Champagner dann getrunken hatte, kam mir so der Gedanke, Moment, darf ich denn überhaupt ein EEG? Also für alle, die es nicht wissen, ein EEG ist ein
Du schaffst das, Marie.
Fallografie. Und das misst die elektrischen Impulse im Gehirn.
Ich glaube, du hast immer noch ein bisschen Champagner in Tuss.
Und da habe ich mir dann gedacht, Moment, es hat eine Auswirkung auf dein Gehirn, ob du betrunken bist oder nicht. So, darf ich das überhaupt? Da muss ich erstmal recherchieren, bis wann der Alkohol wieder abgebaut wird.
Und wie viele Stunden braucht das?
Also bei einem Glas Champagner 1 bis 3 Stunden, je nach Körpergröße, Gewicht und so weiter.
Sein. Vielleicht muss man da ganz viel Wasser trinken, damit das wieder rausgeschwemmt
wird. Ja, wenn du viel davor gegessen hast, einen höheren Körper.
Das habe ich übrigens noch nie verstanden, warum man mit Essen im Magen Alkohol schneller auf oder besser wieder rausbekommt aus dem System. Können wir uns das erklären?
Kann sein, dass du langsamer dann aufnimmst?
Ach, weil das so mit der Verdauung zusammen dann irgendwie so... Die Verdauung so, Moment, da kommt noch was zuerst und dann ist der...
Ich habe keine Ahnung, aber ja. Also generell, man nimmt ja alles also schneller auf, wenn du eine nüchterne...
Das stimmt natürlich.
Du
kannst halt nicht mehr, gell? Wir kriegen das durch. Du, ich habe noch ganz viele Geschichten zu erzählen.
Nach dem EEG ist alles, alle Gehirnwellen vernichtet worden.
Aber was musstest du denn beim EEG machen? Erzähl mal.
Oh mein Gott, ja. Ich habe eben, also es fängt ja damit an, dass ich dachte...
Du bist betrunken.
Nein, ich dachte, es ist ein EKG.
Ah ja, erster Fehler.
Also ich dachte ursprünglich, dass ich einen Termin für ein EKG habe und dann habe ich dort angerufen und dann hat sie mir gesagt, ja, kommen Sie bitte mit gewaschenen Haaren. Und dann kam mir so ein Moment, ich dachte, ich habe eine Herzuntersuchung.
Aha.
Was genau
beim
ist
Neurologen.
Denn das? Ja. Was genau ist denn das für eine Untersuchung? Dann hat sie mich aufgeklärt, dass nicht mein Herz untersucht wird, sondern meine elektrische Aktivität im Gehirn angeschaut wird. So. Dann habe ich mich gefragt, wie kann denn das passieren, dass ich zum Arzt gehe und wegen Herzschmerzen mich beklage und dann kriege ich ein EEG fürs Gehirn? Aber okay. Habe ich akzeptiert, dann war ich dort und dann kriegst du eine Haube aufgesetzt, die dir dann ums Kinn geschnallt wird, richtig eng.
Mit so kleinen Noppen dran überall, gell?
Ja, nein, also die Noppen kommen danach, dann kommen so kleine Elektroden, 20 Stück.
Ah, ja.
Und die werden mit einer Paste beschmiert und die kommen dann durch diese Haube quasi an deine, an gewisse Stellen halt angebracht. Und ich schwöre, diese Schnalle, die sie mir dann angemacht hat am Kinn, hat sie so festgezogen. Ich dachte, ich habe so...
Konntest du noch sprechen?
Ja, ja, ich konnte schon noch sprechen, aber nach einer Zeit war es so anstrengend, mit dem Muskel von meinem Kinn dagegen zu halten irgendwie, dass das angefangen hat zu zittern. Und ich habe mir gedacht,
eng.
Ja, weil du musst halt, das dauert eine halbe Stunde, diese Untersuchung. Und ich dachte, das packt mein
Kinn. Ich glaube, ich habe irgendeinen falschen EEG gemacht.
Wieso?
Also bei mir hatte ich nicht so eine Haube an.
Echt?
Bei mir war einfach, also nicht so was am Kinn, einfach nur so Noppen, die ein bisschen so noch, die haben ausgeschaut wie weiche Korken irgendwie so oder so eine Matschpaste.
Haben sie wie Saugnäpfe dann an der Kopfhaut dran?
Nee,
oder?
Bei mir eben nicht. Vielleicht haben wir unterschiedliche.
Nein, ich hatte auch keine Saugnäpfe. Es waren wirklich nur so, ja.
Ja, ich weiß nicht was, und es riecht ganz ekelhaft und
was
von einer komischen Flüssigkeit, die drinnen waren. Und das sind deine Haare auch ein bisschen pickig so gewesen danach?
Also sie hat es mir nachher mit einem feuchten Waschlappen so abgewischt.
Ich musste mir dich selber abnehmen.
Oh Gott. Na, ich hatte guten Service. Ich wurde dann gereinigt, aber es...
Musst du mir empfehlen dann auch. Dann gönne ich mir auch mal einen richtigen
EEG. Aber das Wilde ist ja, dann sitzt du dort 20 Minuten in so einem Raum und musst halt immer wieder Augen schließen, Augen aufmachen, dann musst du tief durchatmen für 2 Minuten, glaube ich. Und
ja,
ich
habe dir so eine Taschenlampe ins Gesicht.
Na, das war so lustig, weil ich habe von Anfang an habe ich tiefe Atemzüge gemacht, um mich zu entspannen. Und dann kommt auf einmal die Anweisung so, und jetzt für 2 Minuten tiefe Atemzüge machen.
Ups.
Und ich so, upsie, das habe ich die letzten 15 Minuten schon gemacht.
Hast du denn einfach noch langsamer oder einfach weiter geatmet, so wie bisher?
Ja, ich habe einfach noch tiefer versucht zu atmen, so, aber ich habe nicht viel Unterschied bemerkt zu davor.
Ach so.
Und dann kam dieses Flashlight, also kommt so ein Licht, was immer wieder in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen flackert. Und da, glaube ich, wird eben herausgefunden, ob du Epilepsie hast. Und ich wurde so nervös. Halt nur, weil ich wusste natürlich, warum das gemacht wird, dass ich plötzlich irgendwie so einen Anfall kriege und anfange loszulaufen, unkontrolliert im Raum herumzuschlagen. Ist Gott sei Dank nicht passiert, ich habe es überlebt, aber es war eine Experience auf jeden Fall.
Ey, wir wissen ja, was sich der Körper alles einbilden kann. Also ich glaube, du kannst irgendwie dich auch so in so einen epileptischen Wahn reinreden.
Ja, eben, genau. Also ich habe mir eh gedacht, was passiert jetzt oder wie ist das dann messbar, wenn ich mich selber mit meinen Gedanken so stark reinsteige in irgendwas, was gar nicht da ist, dass ich dann wirklich was diagnostiziert bekomme, obwohl ich es vielleicht gar nicht habe oder so. Auf jeden Fall, ich musste dann ein Foto machen, während ich diese lustige Haube auf hatte. Und ich habe ausgeschaut wie ein Alien.
Ja.
Und dann musste ich wieder an den Film denken, den wir vor kurzem geschaut haben, wo das Hauptthema ja
Bugonia.
Aliens waren.
Yep.
Magst du den Regisseur einleiten?
Spoilern wir da gerade?
Naja, das Thema, das kommt auch im Trailer vor. Also
der Film Bugonia, 2025 erschienen, ist von Yorgos Lanthimos gedreht und geschrieben, glaube ich, auch. Und der ist bekannt dafür, dass der immer sehr verrückte und surreale Geschichten erzählt.
Man kennt ihn auch von Poor Things, auch mit Emma Stone.
Dann Killing of a Sacred Deer, das ist, glaube ich, so sein erstes Werk gewesen, womit er wirklich groß geworden ist. Und dann The Favourite, den wir auf meinem neuen Fernseher schauen könnten. Den habe ich mir schon so lange aufgespart, weil ich den nie im Kino sehen konnte. Ist auch mit Emma Stone, wo sie so eine Prinzessin so im 18. 19. Jahrhundert ist.
Aus welchem Jahr ist der?
2018.
Ah, okay.
Also sehr lange aufgespart, ja. Und dann war noch ein Film zwischen Bugonia und Poor Things, aber den habe ich leider nicht gesehen.
Ich fand das voll lustig, weil mir ist gar nicht, also mir kam vor, dass es ein neuer Film, der jetzt advertised wurde so im Kino. Ich glaube, wir haben den Trailer gesehen und dann wollten wir den danach anschauen. Und jetzt wollte ich den auch mit meinem Freund anschauen und dann...
Gibt's noch nicht auf Streaming, gell?
Nein, der gibt es einfach nicht mehr im Kino jetzt.
Ach so, im Kino
der schon wieder weg, ja.
Ja, ich glaube, wir haben so eine der letzten Wochen erwischt, weil wir wollten ja eigentlich zuerst in einem anderen Kino den schauen und dort gab es den dann auch nicht mehr, noch nach der Woche, wo wir ihn verschoben haben.
Wir haben voll Glück gehabt, noch den gesehen zu haben, weil ich fand den super spannend vom Thema her. Also das, was behandelt wird, ist schon... Und ich habe dann auch noch recherchiert, weil der Titel hört man ja nicht so oft. Weißt du überhaupt, was Bugonia heißt?
Nein, schieß los.
Also Bugonia... bedeutet, also kommt aus dem Altgriechischen, natürlich, so wie fast alle Worte. Und Bos ist das Rind oder der Ochse. Und Gone ist die Geburt, die Entstehung. Also es heißt sowas wie die Geburt des Ochsen. Und das hat einen mythologischen Aberglauben. Und zwar in der Antike glaubte man, dass aus dem Kadaver eines geschlachteten Ochsen bzw. einer Kuh Bienen hervorgehen können.
Bitte was?
Also das Leben als Biene verkörpert wird und aus dem Tod eben von diesem Ochsen, von dem großen Tier, neues Leben entstehen kann. Und das spiegelt sich, finde ich, schon auch in dem Film wieder,
also
weil es fängt ja damit an. Ja, genau, wie? Sozusagen. Nee, dass etwas zugrunde geht, aber daraus etwas Neues entstehen kann. Und im Kontext von dem Film, wollen wir den Film spoilern?
Bis zu einem gewissen Grad, oder? Können wir die erste halbe Stunde?
Also es geht halt um das Ende einer
Spezies.
Einer Spezies, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Aber es wird jetzt nicht unbedingt negativ dargestellt, sondern eher so im Sinne von, es kann was daraus Neues entstehen.
Genau. Also nochmal ein Reset oder sowas.
Genau, sowas wie ein Reset hätte ich auch aufgefasst. Aber interessanterweise wurde ja ganz am Anfang auch diese Bienen gezeigt.
Oh mein Gott, du bildest da Verknüpfungen, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Das stimmt, der züchtet ja Bienen, der
genau,
eine Herr.
Ja, der eine Herr.
Der eine Verschwörungstheoretiker. Da hast du viel davon verraten,
aber
oder?
War er Verschwörungstheoretiker?
Das ist jetzt die große Frage, also das schaut den Film bitte an. Also jetzt nicht mehr im Kino, aber wartet bis auf den Heimrelease und dann bitte nochmal in die Kommis schreiben, was ihr davon haltet, oder?
Ja, er hat mich ziemlich gespalten. Also es war eine wilde Tour.
Sehr polarisierend auch ein bisschen. Also ich glaube, es wird sehr viel anecken, glaube ich, bei manchen Leuten, das
Definitiv,
Thema.
Ja. Und man ist aber auch ständig selber, finde ich, gespalten, was man jetzt glauben soll.
Mhm. Wem man glauben soll.
Wem man glauben soll und was man glauben soll.
Wo die Reise hingeht. Ja. Also ich habe es nicht kommen sehen, wohin die Reise dann geht. Was aber mit Emma Stone genau passiert.
Bienen, Thema, verstehe ich jetzt, weil es war ein bisschen random am Anfang. Also ich habe mir gedacht, okay, ja, aber wieso? Und dann,
ich habe mir dann ehrlich gar keine Gedanken mehr um die Bienen gemacht aus irgendeinem Grund. Die waren für mich einfach nur so ein Beiwerk in dem ganzen Film. Das ist dann irgendwie
aber wie kommt man denn auf
verloren.
Die Idee, dass Bienen aus einem Ochsen rauskommen sollen? Also Bienen sind ja keine Fleischesser, Wespen essen, glaube ich, andere Tiere.
Das ist eine gute Frage für das nächste Mal. Wir können ja nochmal einen Deep Dive machen in die griechische Mythologie. Wahrscheinlich hat das irgendwas mit der Mythologie zu tun.
Ich werde auf jeden Fall das Thema nochmal auffassen, nachdem ich ihn ein zweites Mal geschaut habe und ein bisschen Zeit vergangen ist, dass unsere Zuschauerschaft das auch gesehen hat.
Mhm. Ich weiß, dass Zeus sich oft in einen Ochsen verwandelt hat, um Frauen zu stehlen. Zum Beispiel der Raub der Europa. Ich glaube, Europa war halt so eine schöne Dame irgendwo in Sparta oder so. Und er hat sich als Ochse dann verwandelt und ist zum Fluss gegangen, wo sie immer badet und hat sie dann einfach gestohlen auf den Olymp.
Und das ging nur als Ochse.
Er hat das halt mit sehr vielen Tieren probiert, weißt du? Er hat das, ich glaube, auch als Schlange oder so, hat er auch mal eine Frau geklaut. Ich weiß es nicht, so tief war ich nicht. Ich hatte ein Semester Kunstgeschichte, das war es dann auch.
Ah, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Cool.
Das musste ich als Erweiterungskurriculum machen.
Ah, ja.
Sagen wir so, ich habe es nicht beendet. Diese Vorlesung war unglaublich, unglaublich schwer. Und da waren so viele, also ich habe es nicht gepackt, 800 Studierende fangen da jedes Jahr an bei Kunstgeschichte.
Das ist gar nicht so wenig.
Wer braucht 800 Kunststudierende? Also wer braucht abgeschlossene?
Macht man da auch aktiv Kunst oder ist das mehr wirklich geschichtliche?
Es ist nur so Analyse und auswendig lernen. Ich habe wirklich ein Semester einfach nur damit verbracht, zu lernen, wie Bilder heißen, wo sie gerade gelagert sind, wo sie entstanden sind und solche
Lernt
Dinge.
Lernt man dann auch die Stile die Charakteristika zu identifizieren? Also dann wärst du so ein gebildeter Museumsgeher, der dann so durchmarschiert durch die Albertina und dann weißt
und dir dann
du,
sagen
weißt
kann,
Bescheid.
Was für ein Bild das ist.
Welcher Stil, welche Epoche,
genau.
Was das alles Merkmale für die Epoche und so.
Genau, dafür geht man 6 Jahre in die Uni. Dass man dann schön in der Albertina ein bisschen protzen
kann. Hast du irgendwas mitgenommen? Ich weiß, es gibt Realismus, also, es gibt Surrealismus, es gibt Romantik, glaube ich.
Du weißt du, was ich eher mitgenommen habe? Das ganze Alte Testament, weil es da unglaublich viele Bilder halt gibt und so Wandgemälde und so Deckengemälde in Kirchen und das wurde halt abgeprüft. Also ich kenne mich jetzt richtig gut, also nicht mehr, aber so ein bisschen im Alten Testament aus und sowas. Aber
musstest du Latein lernen?
Ja.
Wirklich?
Aber nicht für Kunstgeschichte.
Okay.
Für Musikwissenschaft aus irgendeinem Grund.
Na, echt jetzt?
Vorletzte Prüfung.
Aber das dann in Wien spezifisch, weil in Graz musste ich kein Latein für Musikologie.
Hast du Glück gehabt. Also das war Horror. Ich habe mir in 6 Wochen einfach das kleine Latinum beigebracht.
Und wofür brauchst du das? Um gregorianische Chorale irgendwie?
Ja, anscheinend für nichts, weil ich habe es erst als vorletzte Prüfung gemacht. Ich bin eigentlich sehr gut durchgekommen.
Dies illa.
Also es hätte mir sicher weitergeholfen. Dann hätte ich zumindest 50% mancher Vorlesungen verstanden, aber es ging auch irgendwie
so. Musik hat viel mit Latein zu tun. Es gibt viele alte Texte auf Latein, also es macht schon irgendwo Sinn, aber das als Voraussetzung finde ich schon spannend.
Nee, eher als Voraussetzung für den Abschluss. Nicht fürs Musikstudium selbst, wirklich nur damit ich abschließen kann, muss ich mir noch irgendwie Latein reinballern.
Oh Gott.
Was ganz komisch war. Weil du aber vorher noch beim EEG über Licht gesprochen hast. Mhm. Ich habe sehr viel über Licht recherchiert.
Okay.
Du wirst jetzt, also ich werde jetzt ein bisschen deine Weltordnung zerstören.
Okay, wir haben ja geredet über Rotlicht.
Genau, dass das sehr gesund sein soll.
Ja.
Ist es auch, kommt aber darauf an, was für eine LED-Lampe da drinnen ist. Beim IKEA kann ich schon mal so sagen, dort wird nur eine Sorte von Glühbirnen verwendet und die haben immer sehr viel Blaulichtanteil. Ich mache mal das Fass ein bisschen
aber
größer
warte,
auf.
Ich mache die Welt nicht. Mal ein bisschen ich verstehe das auf. Nicht.
Ja.
Du hast ja obviously rotes Licht in deinem Raum mit einer roten Glühbirne.
Ja.
Wieso ist das dann trotzdem Blaulicht?
Pass auf, jetzt kommt's. Wir starten einfach mal mit den Glühbirnen-Sorten, okay?
Sorten?
Es gibt ja.
Wärst du Früchte?
Naja, es hat ja. Schau, vor 10 Jahren hatten wir alle noch die klassischen Glühbirnen bei uns in den Lampen drin. Die hatten einen Glühdraht.
Mhm.
Das wurde jetzt verboten von der EU, weil das nicht sehr energieeffizient ist.
Da aber das ist so dumm. Kennst du diese Glühbirne von Tom Edison, die.
Ich glaube.
Schon seit über 100 Jahren leuchtet.
Oha, Moment, was? Der Vielleicht ist das eh so eine mit Glühdraht.
Nee,
kann das sein?
Ich weiß nicht. Also gut, ich habe mich da nicht so reingefuchst, was jetzt die ganzen technischen Details von Glühbirnen anbelangt. Aber es gibt eine Glühbirne, die relativ am Anfang erfunden wurde und die einfach ewig schon leuchtet.
Ist die in einem Museum jetzt?
Dann gibt es ja diese Verschwörungstheorien, dass man heutzutage, oder was heißt Verschwörungstheorien, das ist ja mittlerweile eigentlich gängiges Wissen,
ja,
dass Gerätschaften so gebaut werden, dass sie absichtlich früher kaputt gehen, als sie eigentlich könnten, damit der Mensch halt weiterhin ein neues Produkt kauft.
Da kann
und
ich
eine
dir
neue
doch gleich
Glühbirne
mehr im Recht geben. Es gibt sogar so Geschichten von dieser Glühbirnenlobby, die quasi wirklich Erfinder von so effizienten Glühbirnen wirklich getötet hat.
Ah ja,
und die probieren
echt?
Das auch aus dem Markt rauszuhalten.
Das ist so crazy.
Also es gibt Glühbirnen, die könnten einfach 10.000 Stunden einfach überleben,
ja,
oder mehr. Und die wollen das aber nicht am Markt haben,
damit immer
weiter Glühbirnen gekauft werden.
Wichtig.
Und eben, okay, es gab die klassischen Glühbirnen mit dem Glühdraht.
Ja.
Da ist einfach so gewesen, die Energie geht durch den Wolframdraht und dadurch, dass die Energie quasi durch den Draht geht, erhitzt sich der Draht und tut quasi Licht abstrahlen, dadurch, dass es zu glühen beginnt. Und das ist sehr ineffizient, weil sehr viel Wärme und Licht abgegeben wird. Hat die EU gesagt, machen wir nicht mehr, wir hauen jetzt irgendwie nur noch Halogenlampen und LED-Lampen auf den Markt. Halogen-Klasse klammern wir jetzt einfach aus, das ist so ein Trend aus den 2000ern. Und jetzt haben wir alle fast überall in deinem Fernseher, in deinem Handy, überall LED-Lampen. Und da gibt es jetzt aber 3 verschiedene Sorten, also die kann man nochmal 3-mal unterteilen. Und jetzt kommt drauf an, was für ein Chip ist in der LED-Lampe drin, der entscheidet, welches Licht dadurch entsteht. Es gibt einerseits Galliumnitrid, das sind blaue LEDs, dann gibt es Galliumarsenid für rote LEDs und Galliumphosphid für gelbe LEDs. Was IKEA macht, die nehmen eine blaue LED, also Galliumnitrid, und dann geben sie um die LED eine Phosphorschicht. Und
damit
mit der
rot ist.
Beeinflussen sie, genau, welches Licht rausgefiltert wird aus dem Blauen. Aber es ist immer, also die Grundfarbe entsteht immer durch die Blaulicht-LED, also es ist immer blaues Licht dabei. Und dann wird ein bisschen davon von der Phosphorschicht weggenommen und dann wirkt die warm weiß oder rot.
Aber macht das dann einen großen Unterschied für das Auge?
Ja.
Aber warum?
Weil immer noch blaue Lichtwellen in dem Licht drin sind. Das wird nicht alles rausgefiltert. Und dann gibt es eben spezielle Halbleiter, wie zum Beispiel Galliumarsenid. Das ist dann wirklich eine LED, die von sich aus rot leuchtet. Weil ansonsten musst du immer, die leuchtet blau und dann filterst du was mit der Phosphorschicht raus. Und dann gibt es aber spezielle, die einfach nur rot leuchten.
Und könntest du die dann quasi blau machen?
Nein. Das ist das blöde Ding. Quasi deswegen nimmt IKEA zum Beispiel einfach die blaue LED, weil sie damit jedes Licht erzeugen können.
Okay, verstehe.
Ja.
Aber ist sie günstiger?
Das weiß ich nicht.
Es ist einfach versatiler und deshalb nehmen
genau.
sie sie.
Genau. Okay. Weil zum Beispiel in Rotlichtlampen sind halt meistens einfach wirklich diese roten LEDs drinnen. Und aber
weißt
mit der
du auch,
kannst
wenn
du
dich schon so
machen.
Reingetüftelt hast,
ja,
da in deine Lichtrecherche, es gibt ja diese Therapieform mit Rotlicht.
Genau.
Wo du dich bestrahlst, also wo du diese Lampe anmachst, dann legst du dich hin und tust sie ins Gesicht oder auf den Kopf, auf den Hals, wo auch immer.
Mhm.
Oder es gibt auch Infrarot- oder Rotlicht-Sauna.
Ja.
Weißt du, warum das gut ist und was das auslöst?
Ich weiß es halt jetzt nur in Bezug auf Melatonin.
Okay.
Also das blaues Licht ist immer für den Körper das Signal, Melatoninproduktion zu unterdrücken, weil dann das heißt, es ist Tag. Es ist, genau, das Sonnenlicht unter Tag, so von 9 bis 13 Uhr im Sommer.
Aber schau, das verstehe ich schon
sehr viel
nicht.
Blaulichtanteil.
Jetzt sagst du zum Beispiel diese, also für das Auge wahrnehmbar ist diese IKEA-LED-Lampe ja trotzdem rot.
Ja.
Jetzt das Sonnenlicht, was das? Das blaues Licht.
Das weiße Licht eigentlich. Sonnenlicht ist weiß und wird dann durch Partikel in der Atmosphäre gefiltert.
Und am Abend, wenn der Sonnenuntergang, ist das nicht dann auch warmes Licht? Sollte das nicht natürlich auf den Körper?
Nein, dann steht es in einem anderen Winkel. Ja, es steht in einem anderen Winkel, aber in zur Atmosphäre.
Und dann und es sind uns, andere Partikel, die das...
Es sind einfach mehr Partikel und dann filtert das die ganzen blauen Strahlen raus und es kommt nur noch rotes Licht zu uns. Und deswegen produzieren wir dann nur noch Melatonin und werden dann müde. Aber unter Tags wird es unterdrückt durchs blaue Licht.
Okay.
Und wenn wir jetzt aber zum Beispiel am Abend dauernd noch ins Handy schauen oder auf den Bildschirm, das kann obviously nicht das blaue Licht rausfiltern.
Okay, warte kurz, ich habe jetzt einen Gedankengang. Ja. Wenn wir jetzt in ohne Zeit leben würden, ohne Uhren meine ich, ohne Uhren.
Oh, ohne Uhren, okay. Ja.
Und uns nach dem Rhythmus der Erde richten würden. Und im Winter wird es ja dann viel früher dunkel.
Mhm.
Und wenn wir dann diese körpereigenen Funktionen an Melatoninproduktion berücksichtigen und wenn die Sonne untergehen, würde unser Körper ja müder werden, theoretisch, dann würden wir im Winter wesentlich länger schlafen.
Mhm. Würde ich auch so sehen. Ich wäre bei deiner Theorie dabei.
Glaubst du, dass das gut wäre für den Menschen, dass wir im Sommer einfach weniger lang schlafen und im Winter einfach länger, so wirklich mit der Sonne schlafen gehen und aufstehen?
Ich glaube schon, oder? Also irgendwie... Ich weiß, wir sind halt leider woanders gestartet, weißt du, wir sind alle so am Äquator gestartet, da ist halt immer länger Sonnenlicht. Ich glaube, das ist ganz schön, also...
Ja, aber glaubst du, dass der Mensch dafür gedacht ist, immer am Äquator zu leben, wenn die Erde doch so groß ist?
Nee, eh nicht, aber dann musste man halt sich halt immer mit Hilfsmitteln noch so über den Tag retten, quasi dann hat man mit Kerzen angefangen, quasi den Tag zu verlängern dann noch.
Aber ich frage mich, wer hat da als erstes mit angefangen, warum hat man sich nicht einfach hingelegt, wenn es dunkel war?
Ja, hat man, glaube ich, früher, du konntest ja nichts machen in der Nacht.
Ja, eben.
Also halt, gut, dann muss ich jetzt in meine Höhle und draußen sind Säbelzahntiger.
Mein Punkt ist, ich finde, nach der Theorie müssten wir ja automatisch auch müde werden, wenn es dunkel wird.
Werden wir auch.
Dann braucht sich, und wer hat sich dann gedacht, war dann irgendwer dabei, der so rebelliert hat gegen seine Müdigkeit? So,
ich will nicht schlafen.
Ich bleibe jetzt wach mit einer Kerze.
Ich glaube halt, man wollte mehr vom Tag nutzen. Ich glaube schon, dass die müde waren, aber... Irgendwie, weißt du, ich glaube, es ist nicht so geil, nur 8 Stunden am Tag was machen zu können oder
aber
so.
Aber es gibt ja in Norwegen oder in nördlich liegenden Regionen Bereiche, in denen es im Winter wirklich gar nicht hell wird.
Mhm.
Halten die Menschen dann Winterschlaf oder wäre das...
Ich glaube, ehrlich gesagt, früher waren dort einfach noch keine Menschen, würde ich sagen, oder? Also an den
Ich bin
Orten.
Ein großer Verfechter, dass wir eigentlich Winterschlaf halten sollen. Dann würden wir diese ganze... Boah. Weil ganz ehrlich, über Nacht ist der auch nicht kalt.
Ja.
Also du würdest ja diese Kälte auch problemlos durchstehen, weil deine ganzen Körperfunktionen runterfahren, du auf Sparflamme läufst, du verbrauchst
Moment,
dann wahrscheinlich auch
von welcher
auch
Länge reden wir hier bei Winterschlaf?
Die Monate so...
Aber du müsstest uns wirklich hier viel ranfressen, oder?
Nee, ich glaube nicht. Es gibt ja diesen Menschen, der hat ein Jahr ohne Essen ausgekommen, weil
der
so
war
viel...
fett.
Ja, aber ein bisschen, also wir müssen ja kein Jahr auskommen, wir müssen ja 3 Monate überstehen.
Über dann muss ich schon mehr so 10 Kilo anessen,
ein bisschen,
oder?
Ein bisschen anessen.
Boah, dann darf man sich gönnen. Dann wird es im Herbst, dann ist richtig Herbstsaison. Also da ist Thanksgiving every day.
Genau.
Wird schön irgendwie Truthahn jeden Tag gegessen.
Du musst so lauter Nüsse reinsnacken,
oh, ja.
Dass du so ein Futter anhäufst.
Schöne
und dann
Pumpkin Spice Latte jeden Tag als Nachspeise. Dann schön mit der Wampe sich ins Bett legen, 3 Monate später wieder aufwachen.
Wie so ein Strich kommst du wieder raus aus dem Bett.
Aber auch geile Diät. Ich glaube, das ist auch voll gesund, oder? 3 Monate gar nichts zu essen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass du nicht einmal das Strich rauskommst. Ich glaube, dass der Körper wirklich in der Lage ist, für lange Zeit sein Essen so zu rationieren, weil du liegst ja. Du hast ja gar keinen Verbrauch im Grunde, außer deine Körperorgane.
Wenn du atmest?
Ja, die Organfunktionen. Aber...
Ich glaube, das verbraucht schon so 800
Kalorien. Im Schlaf
Kalorien.
Werden die ja ziemlich runtergefahren. Und wenn du so einen Tiefschlaf über Dauer hast, kann ich mir vorstellen, dass der Körper in so einen Zustand gerät, wo das wirklich auf so mini Sparflamme hat.
Wir müssten mal schauen.
Dass der da kaum was verbraucht.
Ich glaube, das wird ja sicher untersucht, wie viele Leute in ihrem Koma an Kalorien verbrauchen. Das kann man ja sicher easy messen, oder? Also man muss ja nur schauen, wie viel gebe ich ihm jeden Tag. Die werden ja auch künstlich irgendwie, würde ich jetzt mal denken, oder? Ernährt.
Ja, sicherlich.
Und dann schaut man einfach so, wird er jetzt dünner oder schwerer,
eben,
wenn ich ihn mehr... Boah, was bekommen die eigentlich? Kann man sich da was aussuchen?
Also ich weiß nur von mir, dass ich im Krankenhaus ja das Problem hatte, dass ich so wenig Nährstoffe über die Nahrung aufgenommen habe, weil der Darm alles so, lasse ich durch. Und dann habe ich einfach die ganzen Stoffe einzeln bekommen. Da habe ich eine Infusion Eisen bekommen, dann habe ich eine Infusion Eiweiß bekommen.
Nicht gemixt, einfach wirklich?
Ich hatte keine Mix, aber ich hatte ja auch keine rein künstliche Ernährung. Aber ich stelle mir das so vor, dass sie dann wirklich abgestimmt so die Bestandteile zusammentun und dann als Infusion halt in die Vene geben direkt.
Du bekommst Eisen einfach so intravenös?
Ja, es schaut auch richtig gruselig aus. Das ist so eine tief rot-orangene Farbe.
Ja.
Schaut ein bisschen aus wie Blut. Und das gibt ja auch einen ordentlichen Energieboost danach. Also
ich finde das aber komisch, dass man eigentlich Nahrung bekommt, ohne wirklich den Mund zu benutzen, oder? Das muss voll deprimierend sein.
Ja, aber im Grunde dein Verdauungssystem, also du kaust, dann Enzyme spalten Dinge auf und die leiten das ja ins Blutsystem weiter. Und das verteilt das. Also das ist ja nur dieser Zwischenstep, wo du geskippt.
Ich würde es traurig machen, wenn ich dann gar nichts mehr durch den Mund einnehme, weißt du? Das Essen, das Gefühl von Essen ist irgendwie voll geil.
Deshalb unser Mitgefühl an alle Menschen da draußen,
die künftig ernährt werden. Also wenn ihr,
wenn ihr uns
in eurem Koma gerade hört, dann ihr kommt da raus.
Du musst nicht im Koma liegen, um künstlich ernährt werden zu müssen.
Es
gibt genügend, also ich wurde nicht künstlich ernährt. Ich hatte einen Mangel an Eisen, an Eiweiß und so weiter und das haben sie mir dann als Infusionen zum Aufbau gegeben, weil bei mir also über die Nahrung so wenig aufgenommen wurde, weil ich habe am Tag so viel gegessen, also ich habe ja ständig gegessen, Frühstück, Mittag, Abend, mit Nachspeise und allem drum und dran, aber ich hatte trotzdem einen Mangel, weil wenn der Darm diese Nährstoffe nicht aufnimmt, dann hast du halt trotzdem einen Mangel.
Riesenproblem, ja.
Das ist...
Wisst ihr was, Leute? Wenn ihr gerade im Krankenhaus liegt, schreibt uns einfach mal. Also Grüße gehen raus und sagt AKH oder so, keine Ahnung. Schreibt uns mal in welche Abteilung.
Hoffentlich nicht im AKH, da habe ich ganz schlimme Experiences gemacht.
Aber bezüglich intravenös ernährt werden, ich fände das voll lustig, wenn man sich dann einfach irgendwas aussuchen darf, dass einfach so ein Happy Meal klein gemixt wird und dann bekommst du es dann...
Du stellst dir das sehr romantisiert vor.
Ja, irgendwie schön im Burger klein stampfen.
Ich glaube, du stirbst, wenn du dir ein Happy Meal mixt und in die Vene gibst.
Echt?
Ja, ich glaube nicht.
Too much.
I don't think it works like that.
Schade. Das wäre meine Traumvorstellung. Einfach so wirklich so, das ist so ein Katheter, der so, heißt es Katheter, wo das raustropft? Wie heißt das Ding?
Also ein Katheter ist meiner Meinung nach ein Schlauch, der, aus dem du deine Ausscheidungen rauslässt.
Upsi, ja, andersrum.
Wie Urin und so.
Wie heißt denn das Ding, wo das
Blasenkatheter zum Beispiel. Also vielleicht ist Katheter wirklich der Begriff für dieses Gefäß, diesen Behälter, aber es ist doch meistens etwas, wo was rausläuft und wenn es reinläuft.
Kann gut sein. Aber stell dir vor, da wird einfach so ein Schokoladenmus einfach so in dich reinfließen. Irgendwann ist dein Blut nur noch Schokolade.
Ich meine, das ist eine gute Frage, weil wie ich das Eiweiß bekommen habe, damals war ich noch streng vegan. Und dann war mir halt wichtig, woher dieses Eiweiß kam. Und dann habe ich den Arzt gefragt, Entschuldigung, ist dieses Eiweiß vom Tier oder von einer Pflanze?
Und vom Menschen.
Ja, wirklich. Der Arzt, die Antwort war einfach so, dieses Eiweiß ist menschlich.
Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Ich war dann auch erstmal baff. Ich war so, bitte was?
Werden dann einfach so Autopsieleichen klein gemixt?
Nein. Okay. Es ist durch Spenden. Also
langweilig.
bei irgendeiner Form von, glaube ich, Plasmaspende oder...
Oh mein Gott, so das habe ich mal spenden können und ich darf nicht.
Wird eben auch Eiweiß rausgefiltert.
Ja.
Und das wird dann eben für Leute,
bezahlt,
die Eiweißmangel und so, weil das halt natürlich am besten aufnehmbar ist für den
Ja, ich kann das leider nicht spenden, weil ich diese Fettstoffwechselstörung habe.
Und
die können diese
nicht?
Proben einfach da nicht verwenden, haben sie mir gesagt, bevor ich spenden konnte.
Okay, interessant.
Also ich war schon wirklich so, wo sie gerade so das nicht reinstecken wollten, aber halt noch so dieses Arztvorgespräch. Und die hat gemeint so, nee, also das ist dann immer, da ist so viel Fett einfach drinnen im Blut, dass das wirklich irgendwie
wirklich?
Zum Stocken beginnt oder sowas.
Das ist ja verrückt.
Was eigentlich voll bedenklich ist, dass das in meinem Körper die ganze Zeit ist. Naja, wir werden sehen, was damit passiert.
Aber schwimmt dann in deinem Blut einfach generell mehr Fett rum?
Ich glaube, oder? Weil das ist ja dann LDL, das ist ja nicht mehr als Cholesterin, das ist ja Fett irgendwo. Also irgendwie, ich glaube so bei einem normalen Menschen ist so 70% Wasseranteil und bei mir ist einfach noch so 10% Happy Meal.
Oh Gott.
Aber sonst, hast du sonst noch eine Untersuchung gehabt nach dem EEG?
Nein, also ich hatte eben ein Wirbelsäulenröntgen EEG und dann sollte ich noch ein Schädel-CT machen. Aber ich habe Angst davor, deshalb werde ich das vielleicht nicht machen. Also du bist dann halt in so einer Röhre drin.
Ja.
Vielleicht mache ich das. Ich halte Rücksprache mit dem Arzt, bevor ich...
Ich habe richtig Angst vor dem CT, den ich halt machen muss mit dem Kontrastmittel. Den hast du auch schon mal gemacht, oder?
Also ich habe ein MRT mit einem Kontrastmittel gemacht und ein MRT vom Dünndarm, glaube ich, mit einem, wo ich ein Getränk davor trinken musste. Bin mir nicht sicher, ob es ein CT war. Ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr.
Aber ich glaube, das Kontrastmittel ist ähnlich wahrscheinlich, oder?
Also das war auf jeden Fall eine Flüssigkeit, die sie in die Vene geben und dann wird der so ein bisschen warm. Und
ja, die haben mir nämlich gesagt, das ist radioaktiv, leicht radioaktiv.
Wirklich? Weil das haben sie mir nicht gesagt. Vielleicht habe ich da was anderes gemacht. An welchem Körperteil musst du?
Herz.
Ach so, okay.
Vielleicht muss man dann nochmal. Ich will halt nicht, dass so das radioaktive ja, Suppe in meinem Herzen rumschwimmt und dann ich in 5 Jahren irgendwie einen Tumor habe und sie so, ja, ups.
Ja, aber ich meine, das wird wahrscheinlich eine unbedenkliche Menge sein.
Ich hoffe.
Ja, safe, sonst würden sie es ja nicht machen. Der Vorteil der Untersuchung überwiegt dem Nachteil von dem kleinen. Das ist auch bei Röntgen so, wenn du Lungenröntgen hast oder sonstiges.
Aber ich denke mal, wir kriegen so viel Strahlung irgendwie die ganze Zeit ab. Alter, ist kein Wunder, dass Leute mit 30 mittlerweile einfach so Tumore haben.
Glaubst du eigentlich, du bist ja Informatiker, glaubst du, dass WLAN-Strahlung Auswirkungen hat auf den Menschen?
Jein.
Weil ich denke mir immer, am Land schlafe ich irgendwie besser.
Ja.
Und da ist halt echt gar kein Empfang und gar kein WLAN und so im Umkreis von einem Hektar.
Ich glaube, das ist das Licht am Land.
Und wie meinst du das Licht?
Weil du nicht Straßenbeleuchtung und so.
Ich habe mein Vorhang dunkelt komplett ab.
Oh.
Und in einer Wohnung in Wien habe ich schon öfters mal das Gefühl, schlechter einschlafen zu können. Und ich weiß nicht, ob es der Stress der Stadt ist oder ob es vielleicht, weil jede einzelne Wohnung hat ja so eine WLAN-Box oft oder du wirst halt generell bestrahlt.
Die schalte ich jede Nacht übrigens ab bei mir und mein Handy auf Flugmodus.
Okay.
Also ich probiere da
aber echt. Aber du hast ja eine Wohnung über dir, wo jemand das hat.
Aber WLAN-Strahlung geht ja Gott sei Dank nicht gut durch Wände durch.
Okay, das
sind so
stimmt.
Wellenlängen. Deswegen muss man ja oft nah am WLAN-Router sein oder noch so einen Verteiler haben in der Wohnung, damit man die überhaupt bekommt. Weil die WLAN-Strahlen werden auch immer kleiner. Also zum Beispiel 5G hat viel kleinere Wellenlängen, deswegen müssen überall so 5G-Türme stehen.
Warum macht man das?
Damit man, also 5G kann besser und schneller Daten übertragen, das heißt, du kannst schneller dein Instagram-Reel schauen, also das wird einfach schneller geladen, aber du musst näher bei einem Masten sein, der das versendet.
Und deshalb das stellen sie einfach mehr auf.
Ja. Aber deswegen ist halt überall irgendwo ein 5G-Mast oder irgendein 5G-Verteiler. Und ich glaube, das ist auch nicht geil.
Okay.
Ja, die Forschung ist gespalten. Es gibt halt keine Langzeitstudien zu sowas, weil das halt noch nie.
Aber hat man mittlerweile nicht eine Art von Langzeitstudien? Also es gibt jetzt schon doch relativ lange WLAN oder Internet.
Ja, aber man kann da nur Korrelationen quasi herstellen. Man kann so sagen, okay, seitdem WLAN aufgekommen ist oder weit verbreitet ist, gibt es vielleicht erhöhte, was weiß ich,
irgendeine,
zum Beispiel. Aber es ist halt schwer, eine Kausalität herzustellen, zu sagen, das ist wegen denen.
Es gibt so viele andere Faktoren, die auch gewachsen sind.
Es sind so viele Sachen aufgekommen.
Generell ist es irrsinnig schwer zu sagen, woher überhaupt irgendwas kommt, wenn du ein Problem hast, weil so viele Faktoren, deine Ernährung, deine Umwelt, deine Wohnung, es kann ja irgendein Baustoff sein in deiner Wohnung, den du nicht verträgst. Du kannst irgendeine Allergie gegen etwas Spezifisches haben.
Oder du hast irgendwie Schimmel im Kopfkissen und weißt es einfach nicht, weißt du?
Ja, genau, Schimmel im Kopfkissen.
Nee, aber es kann nicht echt sein. Nee, okay, ich sag dir das lieber nicht.
Woher weißt du, dass sowas möglich ist?
Naja, alles kann schimmeln, oder? Denke ich mir immer so.
Imagine, du schlafst so jeden Tag und inhalierst so.
Und ich glaube halt wirklich, das sind so kleine Dinge und deswegen glaube ich vielen Studien einfach gar nicht mehr. Also ich nehme sie mal so hin, aber man kann schon irgendwie alles hinterfragen. Du kannst keine Langzeitstudie machen mit perfekten Konditionen. Es sind so viele Sachen. Die Leute müssen ja arbeiten gehen, die müssen den ganzen Tag was machen. Die haben alle, jeder wohnt in einem komplett unterschiedlichen Setup mit anderen Menschen, in einem anderen Umfeld. Weißt du, was ich letztens erfahren habe? Leute, die am Land leben, haben ein höheres Krebsrisiko als in der Stadt. Und ich hätte gedacht, das wäre umgekehrt.
Und warum ist das so? Weiß man das?
Ja, weil wenn du zum Beispiel in der Nähe von Feldern wohnst, kriegst du durch die Luft alleine so viel von Pestiziden und sowas ab. Und durch das Grundwasser und alles Mögliche ist voller Schadstoffe einfach dort.
Oh mein Gott, das heißt die Spritzmittel, die verwendet, aber in Österreich oder wo hast du?
In Amerika war das.
Okay.
Also hier ist wahrscheinlich nochmal safer.
Ja,
aber in Amerika haben sie irgendwie in Iowa oder so das getestet und die Leute, die am Land leben, haben ein höheres
Krebsrisiko. Das ist so absurd eigentlich. Halt das.
Ich hätte gedacht, frische Luft, Sonnenschein, irgendwie.
Ja, mehr Wälder, es ist ja auch mehr Pflanzen, oder?
Ja, am Land. Ich hätte gedacht, das wäre die cleanste Luft ever.
Vor allem in der Stadt hast du ja die Autoabgase und so weiter.
Ja, das denke ich mir.
Aber Pestizide sind scheinbar schwerwiegender
irgendwie
die Autoabgase.
Also neurologisch schädlicher. Weil,
und by the way, Autoabgase. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit Atemtechniken beschäftigt. Oh. Und da bin ich auf diese Wim Hof-Methode gestoßen, wo du so 30 eher schnelle, tiefe Atemzüge machst. Also wirklich so. Und dann, nach dem 30. Mal, haltest du die Luft an, also du einen letzten tiefen Einatmer.
Du probierst so lange wie möglich einzuatmen.
Und dann
oder?
Atmest du aus und dann haltest du für 30 Sekunden die Luft an und danach machst du es wieder. Dann machst du nochmal einen Durchgang mit 30 Atemzüge und dann wieder einen tiefen Einatmer und einen Ausatmer und dann am Ende des Ausatmens dann für eine Minute. Und beim dritten Durchgang machst du es für 1,5 Minuten. Und das habe ich gemacht und irgendwie hat das so gut funktioniert und ich habe mich dann so gefragt, warum denn eigentlich? Also das ist doch absurd.
Das tut das Immunsystem beeinflussen.
Ja, und zwar, weil du, wenn du ausatmest, hast du so wenig CO2 noch im Blut, dass dieses Atemanhalten danach dazu führt, dass dein Blut alkalisch wird. Und du einfach, also quasi ein Reset machst und danach, also du setzt deinen Körper so kurz unter Schock.
Ja.
Und danach ist es resettet und das hilft dir, den Alltagsstress zu bewältigen. Das heißt, wenn du super gestresst bist oder irgendwie nicht runterkommen kannst, dann machst du das und dadurch kannst du deinen Körper physisch resetten, sodass du dann wieder gechillter bist. Und das,
jo, also Wim Hof, glaube ich. Ich habe das früher mal so Videos angeschaut, wie der einfach so auf Berge gestiegen ist, so wirklich, wo schon Schnee gefallen ist und sowas, einfach in seiner Unterhose.
Ja. Weil der einfach seine Atemtechnik macht. Es geht auch das Eisbaden.
Ja, genau. Der wohnt ja auch in Amsterdam auf einem Hausboot und der geht da immer im Winter. Der hat so wirklich bei seinem Hausboot so einen Spot, wo er so direkt ins Wasser rein kann. Und der taucht dann da immer ab, so direkt im Winter, wo so Eis auch schon, so eine Eisschicht drinnen ist im Wasser.
Wobei beim Eisbaden würde ich auch wieder aufpassen, weil du hast natürlich diesen positiven Effekt von diesem Schockmechanismus, wo dein Körper dann alles hochfahrt und gegen diese Kälte sich versucht zu schützen. Und dann kann das gegen Depressionen helfen und andere Sachen. Aber wenn du das jeden Tag machst oder zu oft machst, dann gewöhnt sich dein Körper dran und dann kannst du ziemlich schnell auch auskühlen.
Oha.
Also es kann schon auch gefährlich sein.
Und wahrscheinlich auch Herzinfarktrisiko, oder?
Wahrscheinlich gibt es auch andere Risiken,
wenn man jetzt nicht wirklich darauf vorbereitet ist.
Aber ich glaube halt, wenn du es dosierst und nicht zu oft machst, dann kann das sehr, sehr viele Health Benefits haben.
Denk schon. Also die ganzen nordischen Länder, die machen das ja irgendwie andauernd, oder? Gehen in die Sauna und dann hauen sie sich in den Schnee da draußen oder sowas. Und die scheinen auch gut zu leben.
Aber ich finde das so cool, dass man es durch so einfache Sachen wie Atmen sich wieder in so einen ganz anderen Zustand bringen kann. Weil ich glaube, es geht vielen so, dass sie zu hektisch im Alltag mit diesem ganzen neumodernen Stress, weil früher hatte ich halt so einen Bär irgendwie gestresst so, und dann muss dein ganzer Körper hochfahren mit dem ganzen Adrenalin und dann vergisst du irgendwie so dann nur noch die Power in die Muskulatur und weglaufen.
Aber es ist halt
und,
so einmal in der Woche passiert.
Ja, nein, nicht nur das, sondern es ist ja wirklich also physisch etwas gewesen, wo du weglaufst oder angreifen musst und jetzt hast du halt E-Mails, die dich stressen oder so irgendwie...
Banküberweisung.
Ja, sowas. Und dann kannst du, dann kriegst du ja trotzdem diese ganzen Hormone, die ausgeschüttet werden und dann auf Dauer, also wenn du kurzfristig was hast, ist es noch nicht so schlimm, aber wir haben es ja auf Dauer, permanent. Und dann kommt das gute Cortisol hinein und sagt, hallo, da bin ich.
Hallo, Stress.
Und dann endet das in Herzinfarkten und keine Ahnung was, wenn das wirklich permanent erhöht ist, dieser Stresspegel. Und deshalb ist es so wichtig, den Ausgleich zu schaffen durch Atemtechniken, durch Yoga, durch, es ist wirklich so ein stereotypischer Aussage gerade mit, macht's Yoga, aber es ist halt so.
Es hilft. Ja. Und auch einfach conscious sein untertags und immer mal wieder schauen, wie man gerade atmet. Also einfach nur mal realisieren so, atme ich gerade entspannt, bin ich entspannt?
Oder rühre ich richtig aggressiv mein Porridge?
Danke, ich wollte es gerade erwähnen. Das ist, ich habe wirklich manchmal das Gefühl, ich habe gleich ein Aneurysma, wenn ich gerade mein Porridge koche. Ich weiß nicht, ob das einfach für meinen Körper so eine Anstrengung ist, das umzurühren, aber ich merke richtig, dass ich eine flache Atmung habe und richtig angespannt bin.
Rühre im Uhrzeigersinn. Vergiss keine Ecke.
Und noch schlimmer ist, wenn ich dazu einen Podcast höre. Irgendwie sind das zu viele Stimulantien auf einmal und ich merke dann richtig so, fuck, Alter, ich könnte gleich einen Herzinfarkt
haben. Ja, nein, es ist wirklich wichtig, sich aktive Entspannung zu geben immer wieder und sich auch immer wieder dran zu erinnern. Man vergisst so schnell, dann erlebt man wieder in seinem Strudel drinnen und geht arbeiten und dann kommt man heim und dann macht man dies und das und das und das.
Und dann will man ein Sofa kaufen.
Ja, und weißt du, es ist nämlich, ich denke mir dann, warum, also es ist nicht viel Aufwand. Du setzt dich halt hin, du machst dieses YouTube-Video, es gibt es auf YouTube, Wim Hof, Atemtechnik, machst das an.
Gönnt
das
euch.
Sind 8 Minuten, wirst angeleitet, diese Übung zu machen und dir geht's danach um einiges besser.
Und ihr müsst es ja nur einmal schauen und dann euch quasi antrainieren und dann könnt ihr das jeden Tag machen.
Du kannst jedes Mal dieses Video nebenbei laufen lassen. Das ist wirklich eine angenehme Anleitung und irgendwann kannst du es wahrscheinlich auch ohne. Aber es geht darum, dass man das, also oft denke ich mir, es ist so anstrengend jetzt. Ich meine, so dumm irgendwie der Gedanke. Es ist zu anstrengend, sich hinzusetzen.
Oder ich habe keine Zeit. Leute, wenn ihr am Tag keine 8 Minuten habt, um irgendeine Atemübung zu machen, dann müsst ihr euer Leben umdenken.
Ja,
weil stimmt
ich meine, jeder hat 8 Minuten halt. Weil man verbringt 8 Minuten so schnell mit Handyscrollen.
Dreht
oder
YouTube mal ab. Schaut nicht unsere Reels, obwohl sie ziemlich geil sind. 15.000 Aufrufe, hallo, 100 Likes, hallo. Aber
schaut sie nach der Atemtechnik.
Ja, genau. Also vielleicht nicht vorm Schlafen gehen, Haut es euch in auf dem Weg in die Arbeit einfach rein. Genau. Schaut da alle unsere Reels durch, gebt ihnen ein Like und dann könnt ihr die Atemtechnik machen.
Nein, aber es ist wirklich wichtig auch. Und wenn das nicht für einen jetzt so resoniert mit Atemtechnik, dann vielleicht eben einfach dehnen oder was anderes oder etwas zu finden, wo du dich halt aktiv entspannen kannst und nicht abgelenkt bist von irgendwelchen Nachrichten, die reintrudeln oder stressigen. Voll.
Oder auch so, ihr könnt auch was machen wie Bogenschießen oder so. Das ist einfach wirklich, wo ihr in so einem meditativen genau. Zustand seid, wo ich auf eine Sache einfach konzentriert mal alles andere ausgrenzt in eurem Kopf. Und irgendwie abschalten.
Ich glaube wirklich, dass das einer der Hauptgründe ist, warum wir so viele Zivilisationskrankheiten herangezüchtet haben mit verschiedensten Autoimmunerkrankungen und irgendwelchen Burnouts und psychischen Erkrankungen, die immer wie stetig zunehmen eigentlich in der Menschheit. Mit Sicherheit durch Internet und die ganze die konstante Beschallung ja, von genau. Entertainment. So weil du musst dir vorstellen, früher, also nichts ist... Der Mensch möchte ja ständig irgendwas machen. Mhm. Wenn du einem Menschen in einen Raum gibst, ohne was zu machen,
tritt er durch.
Und da gab es ja so eine
Schachnovelle, oder? Der, was im Gestapo-Gefängnis war und irgendwie nur ein Buch hatte über Schach. Und der hat sich dann irgendwie alle Schachpositionen, die es gibt, einfach durchgedacht. Und der war dann ein richtiger Schachmeister danach.
Profi, ja, voll.
Weil er einfach halt in der Isolationszelle, wo nichts war, kein Fenster, kein Nichts, einfach nur helles Licht und ein Schachbuch.
Ja, eben. Also du willst dich beschäftigen. Alles viel lieber, als dich zu langweilen. Ja. Also das, was ich im Kopf hatte, war ein Experiment, wo sie Leute in einen Raum gesteckt haben mit nichts außer einem Elektroschocker. Und die haben angefangen, sich den Elektroschocker zu geben.
Auch nicht schlecht.
Einfach, weil das besser war, wie diese Langeweile durchzustehen.
Dann vielleicht doch lieber das Schachbuch.
Also ich glaube, das ist aktive Folter, jemanden in einen Raum zu stecken mit nichts, gar nichts. Yeah. Nicht einmal ein Bild zum Anschauen oder irgendwas. Und dementsprechend, wenn wir jetzt das gar nicht mehr können, diese Stille, dann hat natürlich, wenn du ständig irgendwo leichte Ablenkung hast, leichte Dopaminkicks durch irgendwelche Videos, durch Essen, durch alles Mögliche, dann hast du auch keine Motivation mehr, schöpferisch tätig zu sein, mit irgendwas zeichnen, mit irgendwie was bauen oder den Garten pflegen, was auch immer. Und wenn du dich aber, es reicht, glaube ich, dich hinzusetzen und 5 Minuten an die Wand zu schauen, dass du dieses Dopamin-Reset aktivieren 100 kannst. 100
Pro. Dann kommen auch plötzlich neue Ideen. Weißt ja, du dann, oder auch Sachen, die man irgendwie noch machen muss oder sowas. Da kommt plötzlich so viel in einem hoch. Aber mich stresst mittlerweile einfach so Kleinigkeiten, weil...
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel jetzt so meinen Wohnraum umgestalten. Das ist die größte Herausforderung seit 5 Jahren. Also ich war noch nie so... konstant gestresst wie jetzt. Ja, ich verstehe
es. Es muss halt dann alles ausgemessen werden.
Genau, und alles muss perfekt sein und das ist das große Ding. Ich ja, kann dann, mich nicht mit Imperfektion zufrieden
genau,
geben.
Genau, wollte ich gerade sagen, das ist so ein bisschen der innere Stress, ja. dass es perfekt sein muss.
Es wäre egal, ich könnte mir jede Couch bestellen, ja. aber ich will genau diese eine, die es auch nicht mehr gibt und nur noch einmal in Wolfsburg gelagert wird als Ausstellungsstück und ich mir jetzt über eine extra Spedition aus Wolfsburg liefern lassen muss, weil XXX Lutz Deutschland nicht mit XXX Lutz Österreich kooperieren kann. Ist doch alles ja, Wahnsinn,
du,
weißt du?
Ich bin so geil, wie du überlegt hast, nach Schweden zu fahren, um die Couch ja. zu holen.
Warum? Ich verstehe es nicht. Das ist alles XXX-Lutz. Ganz ja. Europa ist abgedeckt, aber die können nicht untereinander Pakete hinschicken.
Ja, vor allem kriegen die es nicht alles aus Österreich geliefert, safe.
Exakt, so,
die
das wird sicher aus anderen, in ja. Rumänien hergestellt.
Und wenn dort die Couch vorhanden ist, wieso können die diese dann ja. nicht herbestellen?
Und warum gibt es sie überhaupt in Schweden, aber nicht mehr in Österreich? Ja. Was ist da los, Leute?
Fragen über Fragen, die es gilt, das nächste Mal zu beantworten.
Das machen wir nächstes Mal, genau.
Dann wird die Wohnungseinrichtungsstory erzählt. Und hoffentlich hast du dann deine Couch.
Ja, vielleicht gibt es dann ein Möbelstück mehr. Heute ist der Fernseher gewesen, Riesenteil, der mir immer noch ein bisschen Angst macht, weil mein halbes Zimmer jetzt durch einen Fernseher eingedeckt ist. Aber ja, ich hoffe, der fällt nicht auf mich drauf bis nächstes Mal. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
Ciao. Tschüss.